D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Oh, dich kann ich aber gut riechen. Wollen wir ausgehen, bitte? So ungefähr funktioniert Smell Dating, also einen potenziellen Partner vorab am Geruch auswählen, ohne ihn jemals gehört oder gesehen zu haben und dann tatsächlich zu daten. Ist ein Projekt aus New York, das wir euch gleich vorstellen. Dann schalten wir nach Bayern. Da war heute die Pressekonferenz zum Zugunglück von Bad Aibling. Der Oberstaatsanwalt sagt, der Unfall wurde durch menschliches Versagen verursacht. Und wir sprechen mit unserem Reporter darüber, was sich eigentlich seit dem Plagiatsskandal von Karl Theodor zu Gutenberg alles an den Unis getan hat in Deutschland. Heute, vor 5 Jahren, hat die Süddeutsche nämlich den Copy-and-Paste-Verdacht öffentlich gemacht. Die Lawine danach mit Rücktritt und Entzug des Doktortitels, die kennen wir ja. Das ist die Redaktionskonferenz am Dienstag, die erste Stunde. Am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Klar, wenn wir jemanden kennenlernen wollen, dann achten viele von uns bewusst am meisten auf Äußerlichkeiten und begutachten den Körper, den Hintern, vielleicht auch das Gesicht. Manche achten auch auf die Stimme, aber auch, dass der Geruch und unser Geruchssinn wichtige Rollen dabei spielen, das wissen mittlerweile die meisten von uns. Und unser Körpergeruch, der spielt auch eine zentrale Rolle in einem New Yorker Kunstprojekt. Was damit auf sich hat, Sebastian Rahms aus der D-Radio Wissen Redaktion weiß es, nämlich...
Ja, bei dem Projekt Smell Dating bekommt man ein T-Shirt zugeschickt, das 3 Tage und Nächte am Stück ohne Deo getragen werden muss. Danach schickst du das Shirt zurück zu den Machern von Smell Dating und die schicken das dann an andere Menschen, die ebenfalls auf Partnersuche sind. Im Gegenzug bekommt man selbst auch eine Auswahl an durchgerochenen oder durchtränkten T-Shirts und soll sich für eins entscheiden. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von den beiden Künstlern Tiger Brain und Sam Levine. Auf der Website der beiden gibt es eine Anleitung, wie wir mit Hilfe unserer Nase und unseres eigenen Körpergeruchs jemanden daten können.
Und wie kommen die Leute dann zusammen?
Tja, dazu muss es ein Match geben, also ähnlich wie bei Tinder. Heißt, wenn jemand dein T-Shirt auswählt, musst du mit deiner Nase auch genau denselben Menschen ausgewählt haben. Dieser etwas andere Weg zum Partnerglück kostet 25 US-Dollar und ist erstmal auf New York beschränkt. Ist ja erstmal ein Kunstprojekt. Und es wird auch nicht nach sexueller Orientierung unterschieden. Das ist ganz interessant. Also könnten heterosexuelle Partner durchaus mit einem gleichgeschlechtlichen Teilnehmer zusammengebracht werden. Generell ist der Geruchssinn aber nicht der schlechteste Ratgeber bei der Partnerwahl. Auch wenn die meisten den eigenen Körpergeruch lieber überdecken, weil er ihnen unangenehm ist, könnte er bei der Suche nach einem neuen Freund oder einer neuen Freundin der entscheidende Schlüssel sein, sagt auch Professor Medinsky vom Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie.
Bei der Partnerwahl ist das mit ziemlicher Sicherheit das Wichtigste. Es geht aber unterbewusst. Sie merken das gar nicht.
Und warum ist mein Geruch bei der Partnerwahl so wichtig? Was teile ich meinem Gegenüber damit mit?
Tja, ob ich jemanden, wie das Sprichwort sagt, auch wirklich gut riechen kann. Professor Melinski erklärt das so.
Also Sie signalisieren über Ihren Körpergeruch, welche Immungenvarianten Sie haben. Und Sie können auch Immungenvarianten bei möglichen Partnerinnen, wenn Sie nahe genug rankommen, also diese Tanzerei auf nahen Kontakt ist sehr gut dafür, dann nehmen Sie die wahr.
Ja, also kann auch in der Disco funktionieren. Mhm. Und das geschieht eben, wie Professor Melinski schon erwähnt hat, wohl unterbewusst, ohne dass wir das mitbekommen. Wir sind bei der Partnerwahl letztendlich eben auf der Suche nach jemandem, ne, der unser Immunsystem besonders gut ergänzt, damit dann gemeinsame Kinder, wenn es denn soweit kommen sollte, eben möglichst optimal gegen ein breites Spektrum von Krankheitserregern immun sind.
Immungene. Kann ich denn diese wichtigen Komponenten meines Körpergeruchs irgendwie verstärken, Konkurrenz ausstechen vielleicht sogar?
Kannst du, und zwar mit dem richtigen Parfüm. Das muss laut Professor Melinski aber unser eigenes Immunsignal, das eben im Körpergeruch enthalten ist, verstärken, um möglichst deutlich von einer potenziellen Partnerin dann auch wahrgenommen zu werden. Leider ist die Suche ja nach dem richtigen Parfüm bei dem riesigen Angebot, man kennt es ja, wenn man zu den einschlägigen Läden geht, riesig, eben nicht so einfach. Aber wenn man einmal sein Parfüm gefunden hat, dann kann man auch getrost dabei bleiben, weil sich der Körpergeruch eines Menschen niemals ändert, hat mir Professor Melinski auch erzählt, eben weil sich auch deine Gene nicht verändern.
Und welche Rolle spielt dann zum Beispiel noch das Aussehen bei der Partnerwahl im Vergleich zu den Infos über mein Immunsystem und meinen Geruch?
Tja, wohl eher eine untergeordnete Rolle, findet Professor Melinski.
Und dann spielen all die anderen Dinge eine Rolle, von denen wir das Gefühl haben, das ist bei der Partnerwahl das Wichtigste. Aussehen, Alter, Haarfarbe, Augenfarbe, weiß der Kuckuck, Verhalten, das ist alles sekundär.
Tja, also aus wissenschaftlicher Perspektive so ein bisschen unromantisch, könnte man mal zusammenfassen. Deswegen hält er die Idee mit den per Post verschickten T-Shirts, wie bei dem Kunstprojekt, tatsächlich, wie er sagt, für gar nicht so unklug.
So, wie finde ich denn jetzt eigentlich mein Parfum, was genau meine Immungene noch verstärkt?
Ja, das da, ist brauchst, ja, du, ja, da brauchst du wahrscheinlich noch Experten, die dich
Geruchsexperten
da,
zum, ja, genau, Einkaufen dich, mitnehmen.
Genau.
Ja, und das ist, wie immer am Ende ist es das Teuerste. Danke, Sebastian Rams, hier ist die Radio Wissen. Die Redaktionskonferenz am Dienstagabend. Jetzt ist klar, das Zugunglück von Bad Aibling mit 11 Toten, mehr als 80 Verletzten geht zurück auf menschliches Versagen. Gegen den Fahrdienstleiter wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Das hat der leitende Traunsteiner Oberstaatsanwalt Wolfgang Giese heute mitgeteilt. Am Dienstag vergangener Woche, da waren ja zwei Züge auf der Strecke zwischen Holzkirchen und Rosenheim frontal zusammengestoßen. Für uns in Bad Aibling ist Martin Binder. Martin, was hat der Oberstaatsanwalt heute zum Ermittlungsstand gesagt?
Dass es um menschliches Versagen geht mit katastrophalen Folgen. Das war der Kernsatz und das ist die Tragödie dabei. Der Fahrdienstleiter, der hier in Bad Aibling sitzt oder saß, der hat wohl ein Signal falsch gestellt. Er hat es auf grün gestellt für einen Zug, der eigentlich nicht hätte fahren dürfen. Und dadurch ist der Zusammenstoß entstanden auf dieser eingleisigen Strecke. Die Folgen sind ja bekannt, 11 Tote, 20 Schwerverletzte und insgesamt 80 Verletzte. Was genau oder wie das genau abgelaufen ist, dazu hat er noch nichts gesagt. Es wird noch ermittelt. Der Mann hat gestern, nachdem er zunächst geschwiegen hat, ausgepackt sozusagen. Er hat sich stundenlang mit der Staatsanwaltschaft unterhalten und dann vieles erklärt. Sehr plausibel hieß es heute. Aber all das, was er gesagt hat, wird jetzt noch gegengecheckt mit den technischen Daten. Und ein endgültiges Ergebnis, wie es dann genau passiert ist, wird es wohl erst nächste Woche geben.
Vorsatz wird ihm nicht vorgeworfen.
Nein, ganz ausdrücklich nicht. Es hieß, es war ein Versehen, also es wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Darum gibt es auch keine Untersuchungshaft.
Trotzdem, auch wenn es einfach nur ein Fehler mit ganz schlimmen Folgen gewesen ist, dann sind die Verdächtigen danach oft in Gefahr. Steht der Fahrdienstleiter unter besonderem Schutz der Polizei?
Er steht nicht unter besonderem Schutz, aber er ist in einem sicheren Ort, so hieß es heute, wohl unter Obhut seiner Anwälte. Zum einen, um ihn vor der Öffentlichkeit zu schützen und zum anderen aber wohl auch, um ihn selbst zu schützen, denn ich kann mir vorstellen, dass der ja nicht gut drauf ist, Selbstmord gefährdet ist vielleicht, und es gab auch eine entsprechende Frage dazu und die Antwort war, es geht ihm nicht gut. Aber das kann man sich auch vorstellen, ohne dass es der Staatsanwalt mitteilen würde.
Weiß man denn schon, was wird es zu einem Prozess kommen?
Mit Sicherheit, wenn sich herausstellt, dass dieser Fahrdienstleiter verantwortlich ist, dann wird es eine Anklage geben wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und Eingriff in den Bahnverkehr. Ob dann noch eine Bewährungsstrafe rauskommt, bleibt abzuwarten. Es ist ja immer die Frage, wie groß war die Schuld dieses Mannes und nicht, wie groß waren die Folgen. Das ist dann nur die zweitrangige Frage. Und vergleichbare Fälle hier in Bayern hatten wir beim Zugunglück mit 41 Toten vor 40 Jahren. Da haben sich zwei Fahrdienstleiter auch falsch abgesprochen und damals gab es Bewährungsstrafen.
Wie gehen denn momentan die Aufräumarbeiten an der Strecke voran?
Heute hat man schon begonnen vorzubereiten, die Oberleitung wieder hinzubauen. Noch steht ein Wagen dort, den kann man erst abtransportieren, wenn die Gleise wieder hergestellt sind, weil dann erst ein großer Kran auf diesen Gleisen kommen kann. Man rechnet damit, dass ja bis Donnerstag, Freitag die Strecke wieder in Ordnung ist und dann soll es am Samstag noch Testfahrten geben. Da wird dann praktisch die Bahnfahrt, diese Todesfahrt nochmal nachgestellt mit Zügen und die Daten, die dann in Wirklichkeit entstanden sind, werden mit den Daten abgeglichen, die in den Fahrtenschreibern drin waren. Und all das zusammen auch mit der Aussage des Fahrdienstleiters wird dann ein Gesamtbild ergeben. Und das wird wahrscheinlich erst nächste Woche dann nochmal vorgestellt.
Martin Binder in Bad Aibling. Das Zugunglück von Bad Aibling wurde nach aktuellen Ermittlungen durch menschliches Versagen verursacht.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Noch ein wenig Winter vor uns. Und dann Frühling und dann noch wieder Festivalzeit. Großartig. Wisst ihr schon, auf welche Festivals ihr gehen werdet und wie ihr dort schlafen werdet und wo? Wer ganz clever ist, der schaut sich am besten jetzt in Ruhe und ganz ohne Stress schon mal nach einer geeigneten Unterkunft fürs Festivalgelände um. Und eine Idee hat Sebastian Rams aus unserem D-Radio-Wissen-Team jetzt schon mal für euch. Was hast du Schönes mitgebracht?
Tja, etwas, das vieles vereint, was dem umweltbewussten Musikliebhaber am Herzen liegt.
Das sind ja unsere Hörer.
Eben, unsere Nachbarn aus den Niederlanden, die haben ein Festival Zelt aus reinster Pappe konstruiert, das nach eigenen Angaben ganze 3 Tage lang einen trockenen Unterschlupf bieten soll. Ob das auch dem zähen Regen in der Eifel und andernorts trotzt, wird noch zu beweisen sein. Aber das Ganze heißt Car-Tent, ist 1,50 Meter breit, 2,20 Meter lang, also auch für lange Gestalten wie dich und mich geeignet und soll ausreichend Platz für 2 Personen liefern.
Hier 3 Tage und dann Regen. Das ist niemals. Wie muss ich mir den Aufbau vorstellen?
Tja, angeblich so einfach wie das Auffalten eines Umzugskartons. Im Netz habe ich ein Video gesehen, da tragen 2 Leute ein großes Papprechteck auf einen Rasen, klappen das Ganze einmal auf und schon steht das Car-Tent. Um das Ganze zu verschließen, gibt es für vorne und hinten so 2 dreieckige Einsätze. In der hinteren Einsatzwand ist ein kleines Loch für eine bessere Durchlüftung und vorne am Eingang gibt es eine kleine süße Tür. Ja, fertig aufgebaut erinnert mich das Pappzelt irgendwie an ein kleines gemütliches Vogelhäuschen, aber hat was, muss ich sagen.
So, schneide ich mir das auf den Rücken oder wie bekomme ich so ein 2 Meter mal, 1,50 Meter großes Papprechteck zum Festivalgelände?
Ja, das würde ich gerne sehen. Nee, du kriegst das gar nicht dahin, denn auf der Seite von Car-Tent kann man das Zelt zum Beispiel direkt mit den Festival-Tickets zusammenbestellen und das wird dann vom Hersteller nicht zu dir nach Hause, sondern eben direkt zum Festivalgelände geschickt. Ja. Und nach dem letzten Gig musst du auch nichts mit nach Hause schleppen, sondern kannst das Zelt vor Ort in die Altpapiersammlung schmeißen. Und wer Bock hat, kann sein Zelt noch personalisieren lassen, also Sprüche oder Bilder drauf. Dann findet man seinen Schlafplatz auch etwas leichter, wenn man ein bisschen angetrunken zurück zum Zeltplatz torkelt.
Vielleicht kommt ja Metallica vorbei und unterschreibt mal.
Und dann, ja.
Hier, schön Signatur, da ist das danach richtig viel wert. Weißt du, was es kostet, dieses Car-Tent-Ding?
Nee, ich habe es immer nur im Kombi-Ticket mit den Festivalkarten gefunden. Deswegen kann ich leider noch nicht sagen, was es so kostet.
Sebastian Rahms in D-Radio Wissen. Ach, wie gerne wir Moderatoren vor 5 Jahren diesen Namen in voller Länge benutzt haben. Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jakob Philipp Franz Josef Silvester Freiherr von und zu Gutenberg. Ist jetzt abgedroschen mittlerweile, machen wir heute nicht mehr. Heute reicht ein einfaches Zugutti, ja, der Zugutti. Heute, vor 5 Jahren, ist in der Süddeutschen Zeitung die zum Teil abgeschriebene Doktorarbeit enttarnt worden. Wir erinnern uns an fehlende Quellenangaben, fehlende Fußnoten, unvollständiges Literaturverzeichnis, komplett abgeschriebene Passagen. Was hat sich für promovierende Studenten in Deutschland seit diesem Skandal verändert? Darüber sprechen wir mit der Radiowissen-Reporter Armin Himmelrath, der momentan auf der Didakta ist, der Bildungsmesse. Armin, der Copy-and-Paste-Skandal. Was ist damals vor 5 Jahren nochmal alles passiert?
Na, es war zunächst tatsächlich dieser Riesenaufschrei, dass alle Angst hatten und sagten, Mensch, was passiert da? Was ist mit dieser Arbeit los? Heute, vor genau 5 Jahren, stand ja zum ersten Mal konkret damals in der Süddeutschen Zeitung, was ihm denn vorgeworfen wird. Und da wurde dann schon ziemlich genau auseinanderklamüsert, was er alles abgeschrieben hatte. Unter anderem einen FAZ-Artikel für sein Vorwort. Also das war noch nicht mal eine wissenschaftliche Quelle, die er da kopiert hat. Und dann kam dazu, dass dann relativ schnell klar war, es waren 70% etwa der Arbeit unter Plagiatsverdacht. Das ist natürlich auch keine Kleinigkeit mehr. Wenn man sich das dann anschaut, dann haben die Unis natürlich angefangen zu diskutieren. Kann uns das auch passieren? Es ging ja erstmal nur um die Uni Bayreuth, wo Gutenberg damals promoviert hatte. Aber die anderen Unis hatten natürlich auch Angst, dachten, möglicherweise kommt da irgendwas auf uns zu, von dem wir noch gar nicht wissen, dass wir dieses Problem auch haben. Also die haben alle angefangen zu suchen, wo sind die Schwierigkeiten, wo sind die Fallstricke, warum passiert sowas bei Doktoranden? Und dann tauchte bei Gutenberg ja der Fall auf, dass er sagte, ich gebe jetzt mal diesen Doktortitel zurück, so ganz generös, ich führe den nicht. Kann man rechtlich überhaupt nicht machen. Die Uni kann ihn nur entziehen und die haben dann relativ schnell auch ein solches Verfahren eingeleitet und das dann eben überprüft. Die Doktoranden an den Unis, die wurden, glaube ich, in ganz, ganz großer Verunsicherung zurückgelassen, weil sie alle nicht so genau wussten, Mensch, stehen wir da jetzt auch irgendwie auf der Abschussliste?
Jetzt, heute, 5 Jahre danach, müssten wir ja eigentlich wissen, ob das Aufdecken des Plagiats damals dann jetzt auch mittlerweile Konsequenzen für die Universitäten und auch für die Studenten gehabt hat. Hat es denn?
Das muss man eigentlich zweigeteilt beantworten. Auf der einen Seite, wenn man sich die Regeln an den Universitäten anschaut, da hat sich herzlich wenig verändert, an vielen Universitäten auch gar nichts. Also es ist nicht irgendwie strenger geworden, die Vorschriften, es wird nicht schärfer geprüft. Es wird vielleicht öfter mal thematisiert, das ist möglicherweise das Einzige, was sich wirklich geändert hat. Aber richtig schärfere Regeln sind eigentlich nicht eingeführt worden. Auf der Seite der Doktoranden und der Studenten, da hat sich was verändert. Ich hatte eben schon von der Angst gesprochen, die viele haben. Und die spürt man bis heute, wenn man mit denen spricht, dann hört man eben ganz, ganz oft, dass die sagen, ja, Ich habe fürchterlich Schiss, dass ich da irgendwie jetzt was schreibe und so aus Versehen ein Plagiat mir da reinrutscht oder dass ich irgendwie vergesse, eine bestimmte Quelle genau anzugeben und wenn das dann jemand entdeckt, dann bin ich meinen Doktortitel los. Also die Vorsicht, die ist deutlich größer geworden und eigentlich kann man sagen, dass das wahrscheinlich für die Arbeiten und für die, ja, für die Sauberkeit der Arbeiten und für die Ehrlichkeit der Arbeiten wahrscheinlich schon ganz gut ist. Auf der anderen Seite, die Leute, die fälschen wollen, werden das wahrscheinlich heute auch noch tun, denn wie gesagt, schärfere Regeln gibt es nicht.
Genau, also wenn sich nichts geändert hat an den Unis selbst, sind dann weiterhin viele Doktorarbeiten plagiiert?
Man kann das nicht so pauschal sagen, weil in der Regel ja nur dann nachgeforscht wird, wenn ein Verdacht da ist. Die werden ja nicht alle grundsätzlich untersucht und nachgeschaut, ob da jetzt was falsch drin ist. Der Verdacht, der wird halt natürlich auch eher mal geäußert oder eher mal so nachgesucht bei Prominenten. Da ist es, glaube ich, so, dass mittlerweile alle wesentlichen Bundespolitiker, die promoviert sind, einmal durchgecheckt wurden, die Arbeiten. Bei manchen ist es unklar geblieben, bei manchen wurde dann weitere Plagiate entdeckt, bei anderen nicht. Bei den normalen Doktoranden, auf die hat das eigentlich keinen Einfluss. Was interessant ist und was sich eben auch nicht geändert hat, ist eigentlich diese Qualitätsdebatte in den Universitäten. Früher war es ja so und ist es bis heute, dass zwei Betreuer oder einen Doktorvater, eine Doktormutter die Arbeit betreut, in der Regel über 3, 4, 5 Jahre, bauen natürlich auch ein enges Verhältnis auf zu den Doktoranden und dann sind das gleichzeitig danach auch noch die Prüfer. Und da kann man natürlich schon mit gesundem Menschenverstand sagen, naja, das ist im Grunde eine Situation, die sind ja befangen, die kennen sich gut nach 3, 4 Jahren. Das kann eigentlich nicht sein, dass die dann auch weiter prüfen. Und genau so wird es aber heute auch noch gehandhabt. Andere Länder machen das anders. In den Niederlanden zum Beispiel, wenn man dort seine Doktorarbeit schreibt, dann hat man zwei Betreuer und die gehen so lange mit einem mit, bis man sie abgibt und einreicht bei der Prüfungskommission. Und dann haben diese Betreuer nichts mehr zu sagen. Damit ist eine gewisse Qualitätssicherung dann verbunden.
Armin Himmelrath. In die Radio Wissen. Heute vor 5 Jahren ist die Copy-and-Paste-Doktorarbeit aufgeflogen von Karl Theodor zu Gutenberg. Und immer daran denken, ne? Der Shortcut in Word für eine Fußnote ist Steuerung Alt F. Ja?
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Eine schmerzfreie Periode. Nur wenige Frauen haben das Glück, dass die Regel ohne Krämpfe an ihnen vorbeigeht. Viele leiden unter leichten bis schweren Unterleibskrämpfen und bekämpfen die mit Paracetamol zum Beispiel oder Ibus oder jetzt auch mit Cannabis-Vaginalzäpfchen. In Cannabis ist ja THC und diesen Wirkstoff gibt es jetzt nicht nur zum Rauchen oder Einbacken in Keksen oder Kuchen. Ein US-Unternehmen hat ein Vaginalzäpfchen auf den Markt gebracht, das wie ein Tampon eingeführt wird und so quasi direkt über die Schleimhäute der Vagina wirkt. Das Versprechen ist, keine Schmerzen und man wird nicht high. Michael Wünning ist leitender Arzt im Zentrum für Notfall- und Akutmedizin am Hamburger Marienkrankenhaus. Herr Wünning, stimmt das? Wird man davon nicht high?
Also gerade die Aussage der Hersteller ist deutlich kritisch zu sehen. In diesem Vaginalzäpfchen befinden sich zwei verschiedene cannabinoide Anteile, also zwei Anteile von Cannabis, wie wir sie kennen. Und wenn man die in die Blutbahn bringt, ist der Körper so gut mit Adern verzweigt, dass natürlich auch Cannabis bis ins Hirn vordringt. Also über die Scheide in den Uterus, in die Blutbahn bis hin zum Gehirn. Da wäre es neu, dass Cannabis über die Scheide im Endeffekt nicht wirkt. Das heißt, diese Aussage des Herstellers ist so nicht richtig.
Aber high ist ja auch relativ. Also so richtig high, dass man noch nicht mehr Auto fahren sollte. Meinen Sie, das wäre möglich durch dieses Zäpfchen?
Das ist, wenn man sich die Dosierung anschaut, durchaus denkbar. Sie haben, wie gesagt, zwei Komponenten dort drin. Das eine ist der geringere Anteil, das ist das Cannabidiol. Das sind nur 10 Milligramm. Das ist auch eine wenig euphorisierende Art des Cannabis. Wirkt hauptsächlich entkrampfend, was ja bei diesen Regelschmerzen auch gewollt ist, und entzündungshemmend. Was viel kritischer zu sehen ist, ist das THC, das Tetrahydrocannabiol, was man auch bei uns mehr in den Bereichen im Zusammenhang mit Hasch oder Marihuana nimmt. Da sind 60 Milligramm drin und 60 Milligramm reines THC entspricht mehr als einem normalen gebräuchlichen Joint, wie er normalerweise in der Szene benutzt wird. Und da wird man definitiv auch psychisch von affektiert und auch high von.
Also würden Sie menstruierenden Frauen eher empfehlen, einen Joint zu rauchen?
Ich würde auch keinen Joint empfehlen. Ich denke, wir haben in der Schmerztherapie ganz, ganz viele gut erforschte Präparate, weil man muss nämlich wissen, Cannabis wirkt an hauptsächlich zwei Rezeptoren, aber nicht ausschließlich. Und die Wirkung von Cannabis im menschlichen Körper ist zwar gut, aber nicht gänzlich geklärt. Und ich wäre immer vorsichtig und würde davon abraten, Substanzen zu konsumieren, deren Wirkung nicht 100% geklärt ist. Es gibt sehr gute Schmerzmittel, die auch aus dem Opioidbereich kommen, die ja auch ähnliche Rauschwirkungen haben, die in der Medizin aber so konsumiert oder dem Patienten mitgegeben werden, dass das Ganze kontrollierbar ist. Und das ist bei THC sicherlich nicht der Fall.
Warum ist die Wirkung von THC so wenig geklärt und erforscht?
Das Gehirn ist ein sehr, sehr komplexer Bereich des menschlichen Körpers. Und man ist, wie gesagt, in der Forschung sehr, sehr weit gekommen und weiß schon, an welchen Hauptrezeptoren THC ansetzt. Aber die Komplexität dieses Stoffes ist so schwierig zu erforschen, dass man schon sagt, dass da sicherlich noch die letzten 10% mindestens fehlen.
Dieses Zäpfchen, das gibt es jetzt erstmal nur in den USA. Können Sie sich vorstellen, dass es auch in Deutschland zugelassen wird irgendwann?
Ich denke, so wie es jetzt im Augenblick in Amerika auf dem Markt ist, sicherlich nicht. Wir haben in Deutschland sicherlich auch Präparate, die in verschiedenen Bereichen eine Zulassung haben. Das erste genannt ist ja das Cannabidiol. Das ist in Deutschland und in Großbritannien unter Nuboximol bekannt. Das ist ein Präparat, das unter anderem dazu hilft, Patienten mit Multipler Sklerose Besserung bei einigen Symptomen zu verschaffen. Aber da muss sicherlich die Forschung und die Zulassung noch einige Schritte gehen, bevor dieses Präparat, so wie es in den USA angewendet wird, in Deutschland eine Zulassung bekommt.
Jetzt ist es ja immer so schwierig, als Männer darüber zu sprechen, aber Sie sind ja Arzt und Experte. Was ist denn aus Ihrer Sicht das beste Mittel gegen Regelbeschwerden?
Es kommt darauf an. Regelbeschwerden empfindet ja auch jede Frau unterschiedlich. Mhm. Das sind sicherlich sehr, sehr starke Schmerzen und vor allem, weil sie ja regelmäßig kommen, sicherlich dann auch irgendwann ein zermürbender und kalkulierbarer Schmerz. Ich würde immer raten, den Frauenarzt auch genau diese Beschwerden auch in der Stärke und auch in der belastenden Situation zu schildern. Und wir haben dann eine ganz große Zahl, wie erwähnt, von Schmerzmedikationsmöglichkeiten, die sicherlich auch für jede Frau eine deutliche Linderung, wenn nicht aber auch immer Schmerzfreiheit garantieren können.
Also baut nicht auf das Cannabis-Zäpfchen gegen Regelschmerzen, sagt Michael Winning vom Marienkrankenhaus Hamburg in die Radio Wissen. Extreme Sachen machen und darüber sprechen. Und das ist wirklich eine extreme Reise. Nach dem Trip in die Antarktis geht es jetzt für euch mit der Hilfsorganisation Viva Con Agua nach Uganda. Wir ermöglichen unserem Tapfertypen, sich vor Ort ein Bild zu machen, in einer Region, in der Wasser nach wie vor ein ganz knappes Gut ist, um das sehr oft gekämpft werden muss. Ziel ist Kampala, die Hauptstadt Ugandas, am Viktoriasee. Rund um den Weltwassertag am 22.03. lernt unser Tapfertyp Brunnenbauprojekt im Norden des Landes kennen und ist beim Kultur- und Musikfestival We Love Uganda von Viva Con Agua dabei. Starfotograf Paul Ripke war bereits mit dem St. Pauli-Zweig von Viva Con Agua in Uganda und sein Tipp für die Tapfertypen, die ihre Kamera mitnehmen, nicht nur versuchen, die Tierwelt zu fotografieren. Was soll vor die Linse?
Kinder, das ist mal, also so blöd wie es klingt, aber bildhübsche Kinder von an jeder Straßenecke und die Kombination und dann. Also ich persönlich finde, man muss jetzt keine Tiere, also nur weil es Afrika ist, muss man jetzt nicht unbedingt Nashörner versuchen zu fotografieren, sondern nah ran an die Leute, also das Lebensgefühl, wenn irgendjemand da hinreist auf euer Geheiß, dass Leute wirklich reingehen in Familien, dass Leute kommunizieren und dass sie was festhalten, damit wir was sehen davon, was wie das da ist quasi und nicht sich selbst mit Selfies am Pool oder sowas fotografiert.
Was hören wollen wir natürlich auch von euch. Als D-Radio-Wissen-Tapfertypen geht's nach Uganda und danach erzählt ihr hier im Radio von euren Erlebnissen. Und wir wollen natürlich wissen, was euch besonders beeindruckt hat und wie die Arbeit mit der Hilfsorganisation war. Bewerben für Uganda geht noch bis übermorgen bei uns im Netz. dradiowissen.de/tapfertypen. Gleich das neue Jahr 2016 könnte vielleicht für uns alle den Durchbruch bedeuten, was Virtual Reality und die Virtual Reality Technologie angeht. Hat sich ja immer weiterentwickelt in den vergangenen Jahren und ist auch irgendwie mittlerweile affordable. Können wir uns dann auch leisten. Nicht nur die Pornoindustrie setzt jetzt bereits große Hoffnungen darauf, auf VR-Brillen, sondern auch Anbieter, ja, die sich um unsere Freizeitgestaltung zu Hause Gedanken machen. Also Spiele ja sowieso, aber was kommt da noch auf uns zu, Sebastian Rams?
Vielleicht ein Flug durch das eigene Wohnzimmer oder um genauer zu sein, ein virtueller Rundflug, wo immer dich die virtuelle Realität dann hintragen kann.
Toll!
Ja, in deinen eigenen vier Wänden. Unter dem Facebook-Account von Futurism kann man sich ein Video angucken, wie jemand virtuell als Vogel durch die Lüfte fliegt. Dazu liegt die Person auf einem Full-Body-Flight-Simulator. Der Oberkörper ruht auf einem verlängerten Brett und mit den Händen können zwei hölzerne Bretter auf- und abbewegt werden. Auf dem Gesicht sitzt natürlich noch eine Virtual-Reality-Brille, in diesem Fall ein Oculus Rift Modell. Und damit das Ganze noch etwas realistischer anmutet, ist vor dem Kopf noch ein Ventilator an der Apparatur befestigt, der einem schön aufs Hirn bläst.
Hölzerne Bretter unter den Armen. Das heißt, dass man hat dann auch so ein bisschen Widerstand beim Flügelflattern. Genau, da ist so
eine Hydraulik drunter.
Ja. Ja. Wie kann ich mich dann bewegen?
Einfach mit vollem Körpereinsatz. Also du kannst dich in jede beliebige Richtung bewegen, mit dem Oberkörper nach vorne, nach hinten, oben, unten, links, rechts. Du kannst dich so drehen. Und wenn man die Arme hoch und runter schlägt, eben vollführt der Vogel in der virtuellen Realität eben auch Flügelschläge, die dich dann weiter nach oben tragen. Macht auf jeden Fall Lust darauf, wenn man es sieht, mal auch abzuheben und sich schwerelos zu fühlen bei dem schweren Alltag, den wir jedoch alle haben.
Ist bestimmt ein ganz tolles Gefühl, sieht wahnsinnig albern aus. Also wäre nichts das fürs auch, erste Date.
Ja. Ja, wenn, das hört sich auch an, wie man rangeht an den Rest des Abends.
Ja, die Frage ist, wenn dann die Angebetete dir zuguckt, wie du da so albern liegst. Okay, aber es hört sich auch anstrengend an. Also man schwitzt auch ordentlich dabei, oder?
Ja, also es kommt darauf an, was du willst. Ne? Wie auf wen du imponieren willst beim ersten Date. Ne? Du kannst es natürlich langsam angehen lassen, kannst aber auch in die Vollen gehen. Aber es gibt auch noch ein anderes, ein ähnliches Projekt, das heißt Icaros. Und das soll tatsächlich eines der ersten Virtual Reality Fitnessgeräte werden. Kommt aus München, wurde da entwickelt. Da liegt man dann ganz ähnlich drauf, wie bei der gerade beschriebenen Version. Und durch die Bewegung sollen dann eben verschiedene Muskelgruppen schön durchtrainiert werden. Ab März werden auch schon die ersten Geräte an Kunden ausgeliefert. Übrigens, zur gleichen Zeit gibt es auch die ersten Oculus Rift Brillen von Facebook zu kaufen. Vorbestellungen sind möglich, um die 900 Euro kostet das Ding.
Hast du schon mal so eine VR-Brille aufgehabt, ausprobiert?
Noch nie, leider, du?
Ich hatte diese Samsung Gear auf letztens und war unter Wasser und habe mich dann so umgeschaut und waren Fische oder waren ganz viele Haie, die um mich rumschwammen. Und das ist schon beeindruckend, weil du dem Gehirn natürlich viel vorgaukelst.
Ja.
Ich war wahnsinnig enttäuscht von der Grafik. Also es war mir viel zu pixelig. Ich dachte, wir sind im Jahr 2016, wir haben 4K-Fernseher.
Warum, das war so Doom, oder was?
Warum muss ich Pixel sehen?
Ja.
Was nicht an der Grafik lag, sondern an der Brille. Also du siehst die einzelnen Pixel der Brille. Vielleicht hatte ich auch irgendein Ausprobiermodell oder es war dann tatsächlich die Grafik dieses Spiels, was ich hatte, aber ich war enttäuscht.
Dieses Jahr wird alles besser.
Na, natürlich, das wird sich alles wahnsinnig entwickeln. Dankeschön, Sebastian Rams, ND Radio Wissen. Tagsüber bei uns zwischen 10 und 18 Uhr im D-Radio Wissen Grünstreifen, immer gegen Viertel vor, unsere Wissensnachrichten. Und die spannendsten daraus abends hier bei uns.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
In Brasilien haben Wissenschaftler einen weiteren Hinweis dafür entdeckt, dass das Zika-Virus tatsächlich Mikrozephalie verursacht. Also dass Babys mit einem viel zu kleinen Kopf auf die Welt kommen. Die brasilianische Gesellschaft für Pathologie hat bestätigt, dass sie das Virus im Gehirn von Neugeborenen gefunden hat. Zu diesem Ergebnis seien auch Wissenschaftler der US-Gesundheitsbehörde CDC gekommen. Sie hätten dieselben Gewebeproben untersucht. Im Blut eines betroffenen Kindes war das Virus schon im November nachgewiesen worden. Wie genau es wirkt, ist noch unklar. In Brasilien sind seit Oktober mehr als 4000 Kinder mit Verdacht auf Mikrozephalie geboren worden. Jeder 10. Fall ist bis jetzt bestätigt. Das Virus breitet sich weiter aus, vor allem in Süd- und Mittelamerika. Viele Einzelhändler in Deutschland haben sich freiwillig dazu bereit erklärt, keine kostenlosen Plastiktüten mehr anzubieten. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hatte sich gestern skeptisch geäußert, dass das wirklich klappt. Die Bild-Zeitung wollte es genauer wissen und hat Unternehmen befragt. Die werden das ganz unterschiedlich handhaben. Einige wollen zum 1. April ganz auf Plastik verzichten und Papiertüten anbieten. Die Moderiesen C&A und H&M wollen Geld für Plastiktüten nehmen, genau wie Mediamarkt, Saturn, Tchibo und Rossmann. Manche haben noch keinen Preis festgelegt, andere wollen 10 oder 20 Cent nehmen. Der Handelsverband Deutschland rechnet damit, dass 60% der Tüten ab April kostenpflichtig werden. Hintergrund ist eine EU-Richtlinie, nach der ab 2020 jeder EU-Bürger im Jahr nur noch 90 Plastiktüten verbrauchen soll. Deutschland erfüllt die Vorgabe schon mit 70 Tüten, trotzdem soll der Verbrauch weiter sinken. Wenn zu viele Menschen rauchen, gibt es irgendwann keine Katzen mehr und dann ist auch Schluss mit den süßen Katzenvideos. Das ist das Argument einer Anti-Raucher-Kampagne in den USA. Der Ansatz ist, Raucher gefährden nicht nur die Menschen um sich rum, sondern auch die Haustiere, also Katzen. Die nicht ganz ernst gemeinte Folge wäre also langfristig, dass auch mit Katzenvideos irgendwann Schluss sein wird, wenn Menschen weiter rauchen. Einen passenden Hashtag für dieses Szenario gibt's auch schon, Catmageddon. Die Macher der Anti-Raucher-Kampagne haben ein Video veröffentlicht, natürlich ein Katzenvideo. Dafür haben sie prominente Unterstützung bekommen. Mitgemacht haben Katzen, die mit ihren Videos schon ziemlich berühmt sind, zum Beispiel die Katzen von Aaron's Animals, die Keyboard Cat oder Lil Bub. Die fordern die Zuschauer mit Maunzen und Tränen auf, endlich die Zigarette wegzulassen. Wir haben das Video verlinkt. Geht einfach auf deradiowissen.de/Nachrichten.
Deradiowissen.
Sie lassen uns irgendwie einfach nicht los, die 90er, oder? So richtig weg waren sie auch noch nie, aber jetzt sind sie wieder so richtig da. Modemäßig jedenfalls. Der Modesommer 2016 wird von Styles aus den 90ern inspiriert sein, sagt unsere Reporterin Julia Möckel. Und sie sagt uns gleich auch noch, wie ihr euch darauf vorbereiten könnt.
90s-inspired Streetwear oder Revival der nackten 90er. So wurde sie umschrieben, die neue Modekollektion von R&B-Sängerin Rihanna, die sie für Puma entworfen hat. Warum? Punkt 1, weil Rihanna ihre Models mit schwarzem Lippenstift und Augenringen über den Laufsteg geschickt hat. Erinnert uns? Genau, an den Grunge-Look der 90er, der allerdings auch immer mal wieder in war, sagt Konstantin Herrmann vom Modemagazin GQ.
Ich bin zum Beispiel ganz großer Fan nach wie vor von dieser Grunge-Mode. Man hat sich ja auch so geschminkt, ne? Also ein bisschen dunkle Augenringe, man sah ein bisschen ausgemergelt aus und dann diese Holzfäller und Flanellhemden, dazu zerschlissenen Jeans.
Rihanna kombiniert den etwas kaputten Grunge-Look allerdings mit einem anderen Trend aus den 90ern.
Because I wanted to keep it sporty.
Sportlich bauchfrei und ärmellos. Auch da zitiert Rihanna die 90er. Und nicht nur sie. Zur Grammy-Verleihung zum Beispiel kamen auffallend viele weibliche Gäste in Spaghetti-Trägerkleidchen. Oder gleich ganz bauchfrei, so wie Taylor Swift. Spaghetti-Träger, bauchfrei? Da hab ich ja sofort die hier im Kopf. Wenn ihr mitmachen wollt beim ziemlich nackten 90er-Jahre-Mode-Revival, das diesen Sommer anscheinend mal wieder auf uns zukommt, könnt ihr jetzt schon mal anfangen mit Trainieren.
Also damit man natürlich bauchfrei tragen kann, sollte man einen flachen Bauch haben. Das heißt, man sollte vor allen Dingen Übungen für den Rumpf machen, aber auch Übungen machen, die den Körperfettanteil senken. Das heißt, viele Ganzkörperübungen.
Sagt Personal Trainerin Jasmin Brandt und schlägt vor Burpees. Heißt, aus dem Stand kontrolliert in den Stütz springen. Wieder zurück in die Hocke und einmal mit den Händen nach oben in die Luft springen. Dann wieder in den Stütz und so weiter und so weiter. Es geht ordentlich auf die Pumpe, sage ich euch. Dann geht's weiter mit Liegestütz.
Die Königsübungen, um die Brustmuskulatur zu trainieren, um dann auch noch die Arme zu trainieren. Das heißt, wenn man die dann auch noch zusätzlich macht, dann kann man natürlich den Oberkörper schön formen und dann auch gut aussehen in schulterfreien oder Spaghetti-Tops.
Und dann noch Rudern mit Kurzhanteln, also leicht nach vorne beugen und die Hanteln eng am Körper hochziehen für ein bisschen Bizeps und vor allem Schultern und den Käfer. Dafür bitte auf den Rücken legen und Beine anwinkeln.
Käfer, das ist eine Übung für die Bauchmuskulatur, wo man mit den Beinen wie auf dem Fahrrad fährt sozusagen und den Ellbogen zum Knie bringt.
Also den rechten Ellbogen zum linken Knie und andersrum. Burpees, Liegestütz, Rudern und Käfer. Jeweils 8 bis 15 Wiederholungen, mal 3 Durchgänge und das Ganze dreimal die Woche. Dann seid ihr bereit für bauchfrei und Spaghetti-Top. Kein Bock? Na, gibt ja noch genug andere Modetrends aus den 90ern, die ihr wieder aufwärmen könnt. Weniger stressig für uns Frauen? Der Push-Up-BH.
Der Wonderbra ist ja tatsächlich eigentlich eine der Säulen der 90er Jahre gewesen.
Bestätigt Konstantin Herrmann vom Modemagazin GQ, weil...
Also richtig dezent war in den 90ern nichts.
Das ist wohl wahr, wenn man sich mal so durch Bildergalerien aus den 90ern klickt und Marusha sieht mit grünen Augenbrauen und Sonnenblume im Haar. Gerade frisurenmäßig waren die 90er schon echt ganz schön fies, findet auch Konstantin Herrmann.
Damals konnte man einfach nur mit Alufolie gerade Linien in die Haare malen und das war dann der Strähnchenlook.
Sowas kann dann schön da bleiben, wo es herkommt. In den 90ern.
Die Mehrheit der EU-Bürger will eine faire Verteilung der Flüchtlinge. Sie will eine EU-weite Lösung. Sie will weiter offene Grenzen innerhalb der EU. Das sage jetzt nicht ich, sondern das sind ein paar der Ergebnisse einer EU-weiten Studie der Bertelsmann Stiftung, die jetzt gerade rausgekommen ist. In allen 28 EU-Staaten wurden die gleichen Fragen gestellt. Insgesamt wurden 11.410 Menschen befragt. Und wir fanden hier in der Redaktion die Ergebnisse der Studie sehr spannend, weil ja seit Wochen genau in die Gegenrichtung gerannt wird. Ja, die Visegrad-Staaten wollen die Abschottung und am besten keine Flüchtlinge aufnehmen. Isabel Hoffmann von der Bertelsmann Stiftung, haben Sie bei der Studie auch so eine Grenze zwischen den befragten Menschen in den neuen und den alten EU-Ländern erkennen können? Also gab es signifikant unterschiedliche Antworten in den Visegrad-Ländern im Vergleich zu den anderen EU-Staaten?
Ja, in der Tat. Also das ist der größte Unterschied. Die Europäer sind sich insgesamt sehr einig, was ihre Wünsche und Erwartungen an eine europäische Asyl- und Migrationspolitik betrifft. Der große Unterschied zeigt sich bei der Frage nach den Quoten. Also seid ihr bereit, dass Asylbewerber in der EU gerecht verteilt werden? Da gibt es nur noch eine leichte Mehrheit in den neuen Mitgliedstaaten, die sagt, ja, wir würden das akzeptieren wollen. Und eine deutlich größere Mehrheit in den alten Mitgliedstaaten, die sagt, klar, wenn das gerecht verteilt wird, dann passt das schon, dann soll das so sein. Wenn man dann einen Schritt weitergeht und fragt, was soll denn passieren, wenn ein Staat diese gerechte Verteilung ablehnt, soll das finanziell Folgen haben für diesen Staat, dann sagt eine klare Mehrheit in den neuen Mitgliedstaaten, nee, das unterstützen wir nicht. Das ist insofern keine Überraschung, als dass diese Staaten natürlich die größten Mittel erhalten von der EU und damit für so ein Prinzip die höchsten Kosten zu begleichen hätten.
Wie war denn die Verteilung innerhalb der EU-Länder? Also wurden überall gleich viele Menschen befragt, prozentual gesehen zur Einwohnerzahl und auch überall gleich viele junge und alte Menschen, reiche und arme Menschen?
Ja, sicher. Die Studie ist repräsentativ für die Europäische Union. Das heißt, wir haben nach den üblichen Schlüsseln die Bürger befragt in allen EU-Ländern. Und so konnten wir auch ermitteln, was die repräsentative Stimmung in den neuen EU-Staaten ist und was die repräsentative Stimmung in den alten EU-Staaten ist.
Kommen wir mal zu weiteren Ergebnissen im Einzelnen. Also welche Zahlen stechen aus Ihrer Sicht besonders hervor?
Naja, besonders auffallend ist eigentlich der hohe Zuspruch. Also wenn man sich anschaut, wir haben ja zunächst gefragt, wer sollte denn für eine europäische Asyl- und Migrationspolitik zuständig sein? Und da gibt es sehr viele Leute, die sagen die EU und noch mehr Leute, die eigentlich sagen, naja, eigentlich beide. Die EU sollte in der Verantwortung sein und unsere Staaten sollten natürlich auch einen Teil der Verantwortung mittragen. Und dann geht man hin und sagt, okay, was heißt das denn? Schauen wir uns mal die Reisefreiheit an innerhalb der EU oder den Grenzschutz auf der anderen Seite. Wie steht ihr denn dazu? Und dann gibt es einfach 79% der Europäer, die sagen, nee, diese Reisefreiheit ist uns wahnsinnig wichtig. Und in den östlichen Mitgliedstaaten gehen diese Zustimmungswerte sogar noch weit höher, sozusagen in Polen sind sogar 90%. In einem zweiten Schritt geht man dann hin und sagt, naja, okay, also Reisefreiheit ist euch wichtig, wie ist das denn mit dem Grenzschutz? Und dann sagen 87% sagen, wir brauchen unbedingt einen gemeinsamen Grenzschutz in der EU. Das sind einfach unheimlich hohe Werte, die man sehr selten in diesem Umfang sieht und das ist schon sehr erstaunlich.
Die Ja, immer noch große Hilfsbereitschaft, gerade bei uns in Deutschland, wird ja quasi durch diese Studie auch bestätigt. Wie kann es dann sein, dass viele Menschen in die eine Richtung denken in Europa und auch danach handeln und die Politik in eine ganz andere Richtung rennt? Das werden wir wahrscheinlich beim EU-Gipfel übermorgen auch wieder erleben.
Ich glaube, man muss zunächst mal sagen, dass wir natürlich nicht sagen können von diesen Zahlen her, dass die Europäer in ihrer Gesamtheit unglaublich einwanderungsfreundlich gestimmt sind. Ja, wir haben ja auch Fragen gestellt, die dahin gehen, wie fühlt ihr euch denn in eurem eigenen Land mit der Einwanderung? Habt ihr Entfremdungsgefühle? Habt ihr Sorgen, was die Folgen dieser Einwanderung betrifft? Und da sieht man schon, dass sie geteilt sind oder dass sie natürlich auch Sorgen haben. Also es ist nicht so, dass wir sagen können, die macht irgendwie alle Grenzen auf. Nee, aber sie wollen diesen Raum, den sie haben und dieses Privileg, das sie haben, in Europa sich frei zu bewegen, diese Freiheit wollen sie nicht aufgeben. Das ist ihnen sehr wichtig und das konnten wir einfach zeigen. Das entspricht auch einer Logik, dass sie sagen, hey, wir müssen diese gemeinsamen Grenzen auch schützen. Das sehen wir halt auch, da ist die Unterstützung ja noch größer. Warum die Politik sich so dagegen wehrt, die rechnen sozusagen in anderen Kategorien, die sehen natürlich auch tiefer in die Technik der Materie rein. Die Bürger geben ja nur sozusagen die großen Linien vor.
Aber die großen Linien vorgeben heißt ja auch wählen. Also wenn die Mehrheit der EU-Bürger eine faire Verteilung der Flüchtlinge will und eine gemeinsame Antwort der EU auf die aktuellen Herausforderungen, wie können Sie sich dann erklären, dass in so vielen EU-Ländern die rechten Parteien auf dem Vormarsch sind und auch Wahlen gewinnen?
Naja, wenn wir hingehen und die Leute fragen, das sind die Herausforderungen, mit denen wir im Augenblick alle konfrontiert werden, wie glaubt ihr denn, wie sollten die gelöst werden? Das haben wir ja auch schon in der Euro-Krise gesehen. Dann sagen die Leute sozusagen instinktiv, diese Herausforderungen sind so groß, die betreffen uns alle gemeinsam und deshalb sollten wir gemeinsame Lösungen dafür finden. Wenn man dann in einem zweiten Schritt hingeht und sie fragt, gibt diese gemeinsame Politik im Augenblick ein gutes Bild ab? Seid ihr denn hoffnungsvoll, was die Zukunft betrifft? Dann trübt sich das Bild ganz klar ein.
Okay.
Das heißt, die Erwartungen an diese europäische Politik und das, was sie leisten könnte, die sind sehr hoch und das sehen wir hier halt auch wieder. Andererseits sind die Leute nicht so unrealistisch, dass sie nicht sehen, welche Schwierigkeiten es gibt. Und in dieser Hinsicht können dann vielleicht auch ein bisschen ambivalente Gefühle entstehen.
Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung fordern die meisten EU-Bürger eine gemeinsame EU-Lösung und eine faire Verteilung der Flüchtlinge. Die Umfrage zur Studie war im Dezember und die Ergebnisse sind jetzt rausgekommen. Das war die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz am Dienstagabend. Am Mikrofon war Ralf Günther. Euch einen schönen Abend. Bye-bye.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr.